Herzlich willkommen zum Podcast von Rechtsanwalt Kramarz. Als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie für Informationstechnologierecht informiere ich hier im Podcast zu aktuellen rechtlichen Themen. Ich vertrete Mandanten in Darmstadt und bundesweit. Umfassende Informationen finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Sie erreichen mich für eine erste kostenlose telefonische Beratung unter der Nummer 0615127682227 oder per E-Mail unter anfrage@kanzlei-kramarz.de. Wir übergeben jetzt an unsere Moderatoren Lex und Nova mit den Details zum aktuellen Thema. Viel Spaß.
Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute mal tiefer ein und zwar in ein ziemlich verzwicktes Gebiet des Markenrechts. Die sogenannte bösgläubige Markenanmeldung. Stell dir vor, jemand sichert sich eine Marke, ja, aber nicht unbedingt, um damit ein Produkt zu verkaufen oder so.
Sondern
primär, um dich oder vielleicht einen anderen Wettbewerber auszubremsen. Eine Taktik, die leider vorkommt.
Absolut, das ist ein bekanntes Problem. Eine Marke wird dann quasi zum strategischen Blockadeinstrument, statt dass sie, als Kennzeichnungsmittel dient. Das kann für Betroffene extrem ärgerlich sein und geschäftsschädigend natürlich auch.
Genau, das wollen wir heute mal beleuchten. Unsere Grundlage dafür sind Einblicke aus dem Anwaltsblog der Kanzlei Kramarz. Rechtsanwalt Kramarz ist ja spezialisiert auf Marken-, Urheber- und IT-Recht und teilt da regelmäßig seine Expertise.
Sehr spannend. Unsere Mission heute ist also, wir wollen verstehen, was eine Markenanmeldung rechtlich bösgläubig macht. Warum ist dieser Vorwurf oft so schwer zu beweisen? Und klar, welche Folgen hat ein erfolgreicher Nachweis? Wir schauen uns dazu auch eine wichtige, relativ aktuelle Entscheidung vom Bundesgerichtshof, also dem BGH, an. Okay, lass uns das mal auseinandernehmen.
Gerne.
Fangen wir mal beim Kern des Problems an. Im Wettbewerb geht es ja manchmal echt hart zur Sache.
Das kann man wohl sagen.
Und da kann es eben passieren, dass eine Marke nicht nur dazu dient, Kundenorientierung zu geben, so nach dem Motto, dieses Produkt kommt von Firma X,
sondern eben als Mittel eingesetzt wird, um Konkurrenten ganz gezielt zu stören. Man meldet vielleicht was an, was ein anderer schon erfolgreich nutzt, aber halt noch nicht registriert hat.
Oder auch ein Klassiker, man meldet eine Marke in einem Bereich an, in dem man selbst überhaupt nicht tätig werden will. Einfach nur, um einem anderen den Eintritt in diesen Markt zu erschweren. Das sind so typische Szenarien, da sollte man hellhörig werden. Und das Gesetz hat dafür auch einen Namen. Bösgläubige Markenanmeldung. Das finden wir im Markengesetz, § 8 Absatz 2 Nummer 14. Genau, da steht das so, eine Anmeldung ein absolutes Schutzhindernis darstellt. Das klingt jetzt sehr technisch, bedeutet aber im Kern, eine Marke, die unter diesen Umständen angemeldet wurde, hätte eigentlich gar keinen Schutz bekommen sollen. Oder sie kann ihn zumindest nachträglich wieder verlieren. Sie ist von Anfang an quasi, fehlerhaft.
Was hier faszinierend ist, der Begriff bösgläubig, der suggeriert ja erstmal so eine moralische Verwerflichkeit, oder?
Ja, stimmt. Juristisch ist das aber enger gefasst. Es reicht eben nicht aus, dass der Anmelder wusste, Moment mal, dieses Logo, diesen Namen benutzt doch schon jemand anderes für ähnliche Dinge. Selbst wenn derjenige noch keine eingetragene Marke hat. Diese reine Kenntnis der sogenannten Vorbenutzung macht eine Anmeldung noch nicht automatisch bösgläubig.
Ach echt? Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Ich hätte gedacht, wenn man weiß, dass jemand anderes ein Zeichen schon nutzt und man meldet es trotzdem an, das ist doch irgendwie unfair, oder? Wo zieht das Gesetz da die Grenze?
Die Grenze zieht das Gesetz beim sogenannten Rechtsmissbrauch. Der Knackpunkt ist wirklich die Absicht hinter der Anmeldung. Also, will der Anmelder die Marke wirklich selbst ernsthaft im Geschäftsverkehr benutzen, um seine eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu kennzeichnen und sich normal im Wettbewerb zu behaupten? Oder?
Oder ist das eigentliche, das primäre Motiv, einen bestimmten Konkurrenten gezielt zu behindern, ihm quasi Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ihn vom Markt fernzuhalten oder ihm anderweitig zu schaden. Es muss also eine unlautere Behinderungs- oder Schädigungsabsicht dazukommen. Die muss über die reine Kenntnis und die normale wettbewerbliche Auseinandersetzung hinausgehen.
Okay, die Absicht also. Das ist entscheidend. Aber wie will man jemanden in den Kopf schauen? Gerade zum Zeitpunkt der Anmeldung. Das ist ja oft schon eine Weile her. Das klingt nach einer enormen Beweislast für denjenigen, der sich gegen die Marke wehren will.
Absolut.
Der Bundesgerichtshof hat sich damit ja kürzlich wieder befasst. Du hast es angesprochen, im Fall Testarossa, Aktzeichen IZB 225. Hier wird es wirklich interessant. Was sagt der BGH denn dazu, wie man diese Absicht nachweist? Also der BGH hat in dieser Entscheidung nochmal sehr klar die Leitplanken gesetzt. Erstens, und das ist ganz zentral, es kommt auf die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmelde an. Nicht später. Was er später denkt oder sagt oder tut, kann zwar vielleicht ein Indiz sein, aber entscheidend ist die Intention im Moment der Einreichung beim Amt.
Okay, der Moment zählt.
Genau. Und zweitens bestätigt der BGH, die Hürden für den Nachweis der Bösgläubigkeit sind bewusst hoch. Man kann nicht einfach so pauschal behaupten, die Anmeldung sei bösgläubig gewesen. Das reicht nicht.
Hohe Hürden.
Heißt das konkret? Was muss derjenige, der die Löschung der Marke beantragt, denn auf den Tisch legen? Der BGH fordert schlüssige und übereinstimmende objektive Indizien. Das heißt, man braucht wirklich greifbare, nach außen erkennbare Anhaltspunkte. Und die müssen in ihrer Gesamtheit ein stimmiges Bild ergeben. So dass man daraus schließen kann, ja, hier ging es dem Anmelder primär darum, Unlauter zu behindern oder zu schädigen. Also nicht nur ein Verdachtsmoment.
Nein. Einzelne, isolierte Verdachtsmomente reichen oft nicht aus. Es muss eine Art Muster erkennbar sein. Und diese Beweislast liegt, wie du richtig vermutest, komplett bei demjenigen, der die Bösgläubigkeit geltend macht. Er muss die Fakten liefern.
Aber warum legt der BGH die Hürde denn so hoch? Könnte man nicht sagen, das schützt doch denjenigen, der sich unfair verhält und macht es dem eigentlich Geschädigten unnötig schwer?
Ja, wenn wir das mit dem größeren Bild verbinden. Das ist eine ganz wichtige Abwägungsfrage. Auf der einen Seite soll das Markensystem ja Rechtssicherheit bieten. Wer eine Marke anmeldet und sie eingetragen bekommt, soll sich grundsätzlich darauf verlassen können, dass dieser Schutz auch Bestand hat.
Klar, sonst wäre es ja chaotisch.
Eben. Würde man Marken jetzt allzu leichtfertig wegen Bösgläubigkeit löschen können, würde das diese Sicherheit untergraben. Und vielleicht sogar strategische Angriffe auf Marken von Dritten fördern. Andererseits darf das System natürlich nicht für offensichtlichen Missbrauch offenstehen. Diese hohen Hürden sollen also sicherstellen, dass nur die wirklich klaren Fälle von Rechtsmissbrauch sanktioniert werden, ohne das System insgesamt zu destabilisieren. Das ist ein ziemlicher Balanceakt.
Verstehe. Stabilität des Systems versus Bekämpfung von Missbrauch. Aber was sind denn dann typische Beispiele für solche objektiven Indizien, die man sammeln könnte? Der Blogartikel der Kanzlei Kramatz listet ja einige auf, die in der Praxis immer wieder eine Rolle spielen.
Genau, schauen wir uns mal ein paar dieser typischen Indizien genauer an. Die werden dann in der Gesamtschau relevant. Ein häufiger Punkt ist natürlich das Wissen des Anmelders. Wusste er von der Vorbenutzung durch einen anderen für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen? Wie gesagt, allein reicht das Wissen meist nicht, aber es ist oft der Ausgangspunkt.
Okay, das ist Baustein 1. Was kommt noch dazu?
Ein sehr starkes Indiz ist, wenn der Anmelder selbst erkennbar keinen ernsthaften Benutzungswillen hat. Das heißt, es gibt einfach keine Anzeichen dafür, dass er die Marke tatsächlich für eigene Produkte oder Services einsetzen will. Vielleicht hat er ein riesiges Portfolio an Marken, die nur brach liegen.
Ah, ja.
Oder er hat keinerlei geschäftliche Aktivitäten in dem Bereich, für den die Marke angemeldet wurde. Wenn die Marke nur als Sperrmarke im Register sitzt, nur um andere zu blockieren, dann stinkt das sozusagen nach Bösgläubigkeit, weil es ja dem eigentlichen Zweck einer Marke komplett widerspricht.
Das leuchtet ein. Eine Marke soll ja kennzeichnen, nicht nur blockieren. Gibt's noch andere Anzeichen?
Ja, zum Beispiel, wenn die Anmeldung gezielt auf einen ganz bestimmten Wettbewerber zugeschnitten ist. Stell dir vor, ein Unternehmen nutzt seit Jahren erfolgreich einen Slogan oder ein Logo, hat es aber, versäumt, Markenschutz anzumelden.
Passiert ja.
Und plötzlich meldet ein direkter Konkurrent genau dieses Zeichen als Marke an. Das kann, besonders wenn andere Faktoren dazukommen, sehr verdächtig sein. Es riecht dann stark danach, dem erfolgreichen Konkurrenten sein eigenes Arbeitsmittel wegzunehmen.
Das klingt fast schon, hinterhältig.
Das kann es sein. Ein weiteres wichtiges Indiz kann eine vorherige Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien sein. Waren das mal Partner? War der Anmelder ein ehemaliger Mitarbeiter, ein Vertriebspartner, vielleicht ein Lieferant?
Ah, okay.
In solchen Fällen kann der Verdacht aufkommen, dass da Insiderwissen genutzt wird. Vielleicht gab es Streit und die Markenanmeldung ist eine Art Racheakt. oder jemand versucht, sich Know-how oder Geschäftsideen anzueignen, die er aus der früheren Zusammenarbeit kennt. Und die Marke dient dann dazu, den ehemaligen Partner auszuboten. Also, wenn ich das kurz zusammenfasse, Wissen um die Benutzung durch andere, dann fehlender eigener Benutzungswille, gezieltes Abzielen auf einen Konkurrenten und eine Vorgeschichte zwischen den Parteien, die auf unlautere Motive schließen lässt.
Aber du sagtest, es kommt auf die Gesamtschau an.
Ganz genau. Das ist der entscheidende Punkt, den der BGH immer wieder betont. Selten wird ein einzelnes Indiz ausreichen. Man muss wirklich alle Umstände des konkreten Falles betrachten. Gibt es vielleicht noch weitere Aspekte? Wie ähnlich sind die Zeichen? Wie lange hat die Vorbenutzung schon stattgefunden? Gab es vielleicht Verhandlungen zwischen den Parteien, die gescheitert sind? Erst wenn das Gesamtbild den, ja, zwingenden Schluss zulässt, dass die Anmeldung primär von einer unlauteren Behinderungsabsicht getragen war, erst dann wird man von Bösgläubigkeit ausgehen können. Das wirft eine wichtige Frage auf und die betrifft dich als Zuhörer ja direkt. Warum ist dieses Wissen überhaupt relevant für dich?
Naja, du könntest eben auf zwei Arten betroffen sein. Entweder jemand versucht, dein eigenes Zeichen, das du vielleicht schon eine Weile nutzt, aber eben noch nicht als Marke geschützt hast, durch so eine bösgläubige Anmeldung zu kapern und dich zu blockieren.
Ganz genau.
Du meldest selbst eine Marke an und siehst dich plötzlich dem Vorwurf der Bösgläubigkeit ausgesetzt. Beides kann erhebliche Konsequenzen haben.
Exakt. Und die Konsequenzen, wenn der Vorwurf der Bösgläubigkeit wirklich durchdringt, die sind gravierend.
Nehmen wir mal an, jemand schafft es, überwindet diese hohen Hürden und kann die Bösgläubigkeit nachweisen. Was passiert dann mit der Marke?
Dann greift eben dieser Paragraph 8 Absatz 2 Nummer 14 Markengesetz dieses absolute Schutzhindernis. Die Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt.
Nichtig.
Ja, das heißt, sie wird aus dem Markenregister gelöscht und zwar rückwirkend, als hätte es sie von Anfang an nie gegeben. Juristen sagen dazu extunk.
Rückwirkend. Das heißt, der Anmelder verliert nicht nur den Schutz für die Zukunft, sondern alle Rechte, die er theoretisch aus der Marke seit der Anmeldung hätte herleiten können, sind auch weg.
Genau das bedeutet es. Jegliche Grundlage für markenrechtliche Ansprüche aus dieser Eintragung entfällt komplett. Der Markeninhaber steht dann so da, als hätte er die Marke nie besessen. Das ist natürlich ein massiver Eingriff und erklärt auch, warum die Gerichte hier sehr, sehr sorgfältig prüfen und eben hohe Anforderungen an den Beweis stellen.
Wow, das ist ein herber Verlust für den Anmelder. Wer hilft denn in solchen komplexen Fällen, egal auf welcher Seite man jetzt steht, wenn man eine Löschung anstrebt oder sich vielleicht gegen den Vorwurf verteidigen muss? Der Artikel der Kanzlei Kramarz, unsere Quelle heute, gibt da ja auch Hinweise.
Ja, solche Fälle sind absolut klassisches Terrain für spezialisierte Anwälte im Markenrecht. Da braucht es wirklich Expertise, um die Indizienlage richtig einzuschätzen und die ja, oft komplexen Verfahren zu führen. Der Artikel verweist dir natürlich auf die Kanzlei Kramarz selbst, die ja genau auf dieses Gebiet spezialisiert ist.
Mhm. Fachanwälte wie Rechtsanwalt Kramarz prüfen dann, sind die vorgebrachten Indizien wirklich stichhaltig? Sind sie ausreichend für den Nachweis der Bösgläubigkeit? Oder gibt es vielleicht Gegenargumente, die die Vorwürfe entkräften können? Sie begleiten dann die notwendigen Schritte, sei es ein Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt, dem DPMA, oder, falls nötig, eben ein Gerichtsverfahren. Und natürlich übernehmen sie auch die Verteidigung, wenn man selbst Inhaber einer Marke ist, die angegriffen wird. Und laut dem Blogartikel bietet die Kanzlei Kramarz ja auch eine erste Anlaufstelle für Betroffene an, oder?
Richtig, das wird im Artikel als Service erwähnt. Sie bieten eine kostenlose telefonische Erstberatung an. Das kann ein guter erster Schritt sein, wenn du unsicher bist, ob deine Situation vielleicht unter Bösgläubigkeit fallen könnte oder wie du dich gegen einen entsprechenden Vorwurf wehren kannst.
Okay. Um da einfach mal eine erste Einschätzung zu bekommen, kann man sich dorthin wenden. Die Kontaktdaten, wie im Artikel genannt, Telefon ist die 06151 2768 227 und E-Mail anfrage@kanzlei-kramarz.de. Die Website ist kanzleikramarz.de. Okay, halten wir die wichtigsten Punkte nochmal fest. Eine Marke wegen Bösgläubigkeit anzugreifen und löschen zu lassen, ist grundsätzlich möglich. Aber die Hürden sind hoch.
Zeitpunkt der Anmeldung. Wollte er gezielt und auf unlautere Weise einen Wettbewerber behindern? Dieser Nachweis erfordert handfeste, objektive Indizien, die in einer Gesamtschau überzeugen müssen. Also, Was bedeutet das alles für dich? Es unterstreicht vor allem die Komplexität des Markenrechts und, ja, die Bedeutung von strategischem Vorgehen. Die Testarossa-Entscheidung des BGH hat die Linie ja nochmal klargezogen. Ohne überzeugende, objektive Beweise für die unlautere Absicht zum Anmeldezeitpunkt wird ein Angriff wegen Bösgläubigkeit scheitern.
Mhm.
Du eine Marke anmelden willst, um sicherzustellen, dass sie nicht angreifbar ist, als auch, wenn du dich gegen eine Anmeldung wehren musst, die dich möglicherweise unfair behindert. Eine sorgfältige Recherche und eine gute Strategie im Vorfeld können wirklich viel Ärger ersparen.
Frühzeitige Weichenstellung ist also entscheidend.
Absolut. Und das führt mich noch zu einer letzten Überlegung für dich.
Ah, okay. Wenn der Nachweis der Bösgläubigkeit nach der Anmeldung so schwierig ist, weil es eben auf diese kaum greifbare Absicht zum Anmeldezeitpunkt ankommt, welche proaktiven Schritte könntest du vielleicht unternehmen, bevor es überhaupt zu einem solchen Konflikt kommt?
Guter Punkt. Wie könntest du beispielsweise deine eigene Nutzung eines Zeichens, sei es ein Name, ein Logo, ein Slogan, das du vielleicht noch nicht angemeldet hast, und deine ehrlichen Absichten damit im Wettbewerb zu bestehen, wie könntest du das von Anfang an besser dokumentieren? Denk mal drüber nach. Könnten interne Memos, Datumsnachweise für die erste Verwendung, vielleicht Marketingpläne oder auch nur Korrespondenzen dir später helfen, deine Position zu stärken? Und zu belegen, dass du derjenige mit der ursprünglichen lauteren Absicht warst, falls jemand versucht, dir dein Zeichen wegzuschnappen oder dir umgekehrt Bösgläubigkeit vorwirft.
Welche Spuren könntest du vielleicht heute schon legen, die dir morgen nützlich sein könnten?
So, das war's von Lex und Nova für diese Folge. Wir hoffen, Sie konnten heute wieder etwas schlauer werden, ohne dabei einzuschlafen. Und bevor Sie nun Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse anwenden, hier kommt noch was Wichtiges. Ich unterstütze Mandanten sowohl in Darmstadt als auch bundesweit in vielfältigen rechtlichen Fragestellungen. Wenn Sie zu dem Thema dieser Podcast-Episode Beratungsbedarf haben oder eine allgemeine Rechtsfrage besteht, lade ich Sie herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten. Sie erreichen mich telefonisch unter 06151 276 8227. Falls Sie mich nicht direkt persönlich erreichen, hinterlassen Sie mir Ihre Anfrage. Ich melde mich. Selbstverständlich können Sie mir Ihr Anliegen auch jederzeit per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de senden. Umfassende Informationen über meine Kanzlei und meine Rechtsgebiete finden Sie auf meiner Webseite unter www.kanzlei-kramarz.de. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Bis zum nächsten Mal.